Ja, guten Abend. Wir sind alle noch so in den Gedanken der Gebetszeit. Das, was uns auch so mitnimmt und bewegt. Wir wollen uns jetzt noch dem Bibeltext widmen. Letztes Mal hatten wir so eine Zusammenfassung über die Gnadengabe, die jeder bekommen hat. Und das wollte ich jetzt nur noch einmal so zur Erinnerung geben. Wir werden dann weiterlesen von Vers 12 bis 19. Also, dass Jesus uns eine Gabe schenkt, eine Fähigkeit. Und sicher muss man sich deswegen vorbereiten, sagt Dennis. Das stimmt auch. Aber die Gabe und Fähigkeiten sind Gottes Geschenk an uns, durch den Heiligen Geist, in Jesus Christus und dem Vater. Und das, glaube ich, haben wir letztes Mal sehr deutlich verstanden. Das ist nicht die Stellung, die ich in der Gemeinde habe, auch nicht meine Aufgabe in der Gemeinde, auch nicht irgendein Amt oder Dienst. Das ist die Fähigkeit selber, die gibt Gott uns. Und die hat ein Mensch von dem Herrn bekommen. Und deswegen können wir damit auch so vielseitig und vielfältig dienen, ungebunden an irgendeine Amtsstellung in der Gemeinde. Und die Gaben, das war auch ein Gedanke aus dem Text, den wir hörten, die sind gegeben, um den Namen Jesu groß zu machen, zur Erbauung der Gemeinde und nicht für die Selbstverwirklichung. Das ist immer die Gefahr dabei, die in jeder Behandlung der Gaben in dem Neuen Testament immer mitschwingt, weil da können wir das auch für uns verwenden. Das war der Text letzte Mal über die Gnadengaben. Und jetzt wollen wir von Vers 12 lesen nach der Elberfelder Übersetzung und wir schalten einen Weg weiter. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr den Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seine Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Eine Seite weiter. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einen treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Ja, so wenn so ein Lebensbericht von Leiden wir hier hören, wie Menschen misshandelt werden, wie sie behandelt werden, wegen dem Zeugnis des Glaubens oder wegen dem Besitz der Heiligen Schrift, dann ist das, was ich jetzt zu dem Thema sage, nicht ein Erfahrungsbericht. Darin ist mein Leben sehr, sehr anders verlaufen. In der Generation unserer Eltern war das noch sehr präsenter. Wir haben es aber nicht so leibhaftig. Ich habe noch keine Schläge bekommen wegen dem Glauben an Jesus. Aber wir lesen uns die Worte, die der Heilige Geist mit der Feder, mit dem Herzen und Mund von Petrus an die leidende Gemeinde weitergibt, als ein Wort der Stärkung. Denn Christenmenschen sind geprüfte Menschen. Und wenn wir das jetzt ausweiten auf eine Prüfung des Lebens, dann ist ja das auch nicht nur in der Verfolgung der einen Form, sondern ein vielseitiges Geprüftsein von Gottes Kindern. Und Christenmenschen sind in der Regel geprüfte Menschen. Denn so sagt das Wort Gottes. Und so spricht das Wort hier gerade diese Prüfungen der Christen an, die leidende Christen an. Und so können wir auch sagen, das ist ein Wort an geprüfte Menschen, an geprüfte Gotteskinder. Und da finden wir uns doch schneller alle wieder in diesem Geprüftsein, auch nach Gottes Willen. Jeder hat irgendwo ein Gebiet, in dem er geprüft wird oder auch leiden muss. So spricht ja der Apostel Paulus auch aus seiner Lebensgeschichte, was ihm auch ein Halt und ein Trost gewesen ist, dass er daran gedacht hat, dass das, was ich jetzt leide, ist ja nicht nur meins. Es sind die Leiden am Leib Christi, die noch nicht gelitten sind. Und wahrscheinlich, er versteht das so, dass für den Leib Christi ein bestimmtes Maß an Leiden da ist. Und er sagt, deswegen freue ich mich, wenn ich einen Teil von diesen Leiden meines Leibes des Herrn tragen kann, wenn ich es bin, der das trägt. So sind uns die ermutigenden Worte von Augenzeugen, die das auch so erleben, immer wieder eine Bestätigung, wie sich das Wort Gottes bewahrheitet, verwirklicht. Und deswegen soll unser Gebet füreinander in den Leiden und in den Prüfungen der Geschwister nicht nachlassen. Denn das sind Leiden, die mehr bedeuten als zu den Menschen allein. Es ist nicht nur seins. Und das wird uns dieser Text oder offenbart uns dieser Text auch. Somit sehen wir als erstes, die erste Ermutigung ist, dass der Petrus die leidende Gruppe der Christen anspricht als geliebte Menschen. Das ist ja eins, was der Satan auch als Versuchung uns schenkt, dass die Hinterfragung, ob wir Geliebte sind, auch dann noch immer, wenn wir in der Prüfung stehen, im Leid stehen, eine ganz große ist. Und deswegen lässt er das hier wahrscheinlich auch als erstes sehr stark betonen und sagt, Geliebte, so spricht er sie an. Und sie sind geliebt, sicher als erstes, wir wissen das, ist das die Liebe von Jesus, die Liebe unseres Vaters im Himmel, die sagt uns, wir sind geliebte Menschen. Aber vielleicht sollen wir uns das auch selber ins Herz nehmen, wenn wir kranke Menschen besuchen, wenn wir leidende Menschen treffen, dass wir das Erste uns prüfen im Herzen. Haben wir Liebe zu den Menschen? Bevor ich einem Leidenden was sage, ist die Frage, ist das ein Mensch, zu dem ich sagen kann, ich liebe dich. Du bist ein geliebter Mensch. Und dann können wahrscheinlich auch alle andere Worte sich da anreihen, aber das ist hier, was Paulus so sagt. Und in seinem Hauptsatz sagt hier Paulus hier, lasst euch das nicht befremden, dass das so in unserem Leben ist, im Christenleben, dass wir geprüfte Menschen sind. Denn das ist die zweite Versuchung, die dann auch sehr schnell sich Raum schaffen will in unser Herzen und sagen, wenn mir das so ergeht, dann geschieht mit mir etwas Fremdes. Ich bin Gottes Kind. Und sowas kann mir gar nicht geschehen. Das ist so, was wir Menschen denken. Und das ist gerade, was der Apostel uns hier begegnet und sagt, das ist nicht richtig. Lasset euch nicht befremden oder lasset für euch das nicht zu etwas Fremden werden, wenn ihr geprüfte Menschen seid. Wenn das Feuer euch berührt, wenn es nicht vorübergeht, wenn wir nicht in so einem Schutzraum leben, in einem Treibhaus mit den besten Bedingungen, sondern wenn die Echtheit und die Härte des Feuers der Versuchung kommt, der Prüfung kommt, dann sagt er, nehmt das so an, dass es zum Christenleben gehört. Jetzt geschieht mit uns nicht etwas Fremdes. Ich glaube, hier haben wir bestimmt auch so unsere Glaubenserfahrungen schon gemacht, die uns dann auch schon mal genau hier aufgefangen haben, diese Worte, und uns getragen haben oder jetzt tragen, dass wir wissen können, wenn sowas geschieht, dann geschieht mit uns nicht etwas Fremdes. Dann ist das nicht etwas, was nicht zu uns gehört, sondern das gehört auch zum Glaubensleben. Diese Ermutigung, diese Einstellung zum Christenleben, die haben wir in der Praxis auch der Apostel, so Apostelgeschichte 14, da sagt Paulus, ich habe die Seelen der Jünger gefestigt in dem, dass ich ihnen wiederholt gesagt habe, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Königreich kommen. Somit schließt sich das, dass die Aposteln das mehr als einmal sagen, wiederholt die geprüfte Gemeinde Jesu so ermutigen, dass wir das nicht als etwas Befremdendes ansehen, sondern es ist von Gott entstanden. Und wenn hier jemand jetzt was in seine Erfahrung hat, in seinem Herzen, um das zu bestätigen oder auch seine Erfahrung hier mitzuteilen, dann können wir das gerne tun. Ob dieses Wort uns schon mal aufgefangen hat und ermutigt hat, dass wir wussten, so steht es geschrieben, sowas, wenn mit uns geschieht, das ist nicht was Fremdes, es ist was zum Christenleben gehört. Die Herausforderung kommt ja jetzt gerade noch, dass es nicht nur ein Aushalten ist und so bei dem bleibt, sondern der Apostel sagt uns, wir sollen uns was tun? Darin freuen. Wir sollen uns darin freuen. Das ist nochmal eine Stufe weiter. Das ist eine Herausforderung, dass er sagt, nicht nur aushalten, sondern freut euch. Und die Begründung dieser Freude hat ja er uns auch in diesem Wort gegeben. Warum sollen wir uns in den Prüfungen freuen? Weil das genauso wie Paulus das auf eine andere Stelle sagt, das sagt Petrus hier auch. Weil diese Leiden sind Christi-Leiden und daran hat man dann Anteil. Aber sicher ist das erstmal, was man verstehen muss, was man auch wissen soll. So sind ja das jedes Mal die Berichte der Apostel, wenn sie gelitten haben und das in Freude umgekehrt ist, das ist immer, weil sie das nachher erzählen und betonen und sagen, ich bin so froh darüber geworden, nicht, dass ich geschlagen wurde, sondern, dass ich dadurch einen Anteil habe an Jesus seine Leiden. Das hat sie immer so gefreut. Sie nennen das sogar, wir waren würdig erachtet, das mit unserem Herrn zu teilen, mit ihm, an ihm so dadurch Anteil zu haben. 2. Korinther beginnt so mit diesem Wechselgedanken, dass der Apostel uns sagt, und sogar in dem Maß, wie wir der Leiden teilhaftig werden, werden wir auch vom Trost Erfahrung machen. Er nennt das so, dass es da eine Gleichung gibt, die sich ausgleicht, die eins das andere auffängt. Und er sagt in 2. Korinther 1,5, so reichlich wie das Leid über uns kam, so reichlich ist auch der Trost gewachsen. Das ist Vers 7, glaube ich. Ich erleide, Kolosser 1,24, noch an Bedrängnissen des Christus, was dann auch offen ist in seiner Gemeinde. Und so glaube ich, wird das zu einer ganz anderen Erfahrung, wenn wir alles, was geschieht, nicht nur immer bei uns lassen, nicht nur immer unsere persönliche Erfahrung bleibt, und das ist nicht nur immer alles mein persönliches Leben, sondern wir sehen, wenn Freude aufkommen soll, dann verstehen Christen sich, oder das geschieht dann, wenn sie sich teilhaftig mit Christus wissen und teilhaftig seine Gemeinde, und das, was jetzt geschieht, ist auch nicht meine Sache allein, sondern es ist eine Sache, die betrifft jetzt den ganzen Leib Christi. Und das ist eine andere Ebene der Glaubenserfahrung. Und da ruft der Apostel uns zu und sagt hier, daran liegt auch der Grund, warum wir uns freuen sollen, weil unser Leiden ein Anteil ist an den Leiden Christi. Somit wird wahrscheinlich immer das, was wir als Menschen erleben, uns auch unangenehm bleiben. Die Erfahrung der Leiden ist niemals was Angenehmes, in welche Formen die auch immer zu uns kommen. In der weiteren Betrachtung sagt er dann, denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Die Geprüften. Und jetzt merken wir sind Gottes Kinder, aber auch wir sind in der Gefahr, dass wir auf einmal leiden als Mörder, als Diebe, als Übeltäter. Und er sagt, davon reden wir jetzt nicht. Das ist etwas, wenn wir eine üble Tat begehen und dann dafür die Folgen tragen, die Konsequenzen tragen, wenn wir was veruntreuen, wenn wir Pflichten vernachlässigen, wenn wir üble Dinge tun. Er sagt, das sind nicht Leiden Christi. Und die sollen wir da auch nicht mit vermischen, sondern diese Abgrenzung ist dann doch sehr deutlich in dem, wenn jemand als Christ leidet. Und deswegen sind hier, glaube ich, viele Leiden mit drin, Geschwister, alle Prüfungen. Das können unsere Krankheiten sein, das können auch unsere Begegnungen sein mit Menschen, es können Verhältnisse kommen, die finanzieller Art sind, die jetzt, ein Bruder mal sagte, als ich, solange ich in der Welt war, hatte ich keine Geldsorgen. Aber jetzt ist das anders. Und dann ist das auf einmal für den einen eine Prüfung, eine Herausforderung, in der Treue dann zu bleiben, mit dem Wenigen auszukommen, dem in dieser Prüfung zu bestehen. Der andere sagt vielleicht gerade umgekehrt, als ich in der Welt war, hatte ich nie Geld. Und jetzt bin ich gläubig und jetzt reicht das auf einmal. Deswegen, die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich, aber es ist immer eine Form der Prüfung als Christ. Das heißt, in meiner Haltung, und die halte ich jetzt aus meinem Glauben aus meiner Verbundenheit zum Evangelium und zu unserem Herrn Jesus. Was sollen die Leidenden tun? Er soll sich nicht schämen, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn in der Welt ist der Geprüfte und der Leidende ist kein Held. Das sind die Menschen, die Versager sind. So sieht die Welt das vielleicht. Und da ist ja das auch sehr nah an unsere menschliche Erfahrung, dass wir dann sagen ganz schnell, so kann ich doch kein Zeuge sein. So kann ich doch keinem beeindrucken. So kann doch keiner Christ sein wollen. Ich muss doch hier mit ganz anderen Süßigkeiten zu den Menschen kommen, dass sie sagen, so ist Christsein gut, guck, alles gelingt ihm. Aber Petrus sagt, so ist das nicht. Schäme dich nicht. Verherrliche Gott in dem, wie er dir das jetzt zuschneidet. Und er wird hier, oder hat hier noch Worte bereitet, dass er sagt, dass wir das tun sollen, in dem Nicht-Aufgeben der Haltung, dass wir sagen, wir wollen uns zum Guten halten. Denn schnell kommt Enttäuschung, Verbitterung, Aufgabe, ich habe keine Kraft, ich habe keine Lust mehr. Und er sagt, gib das nicht auf, bleibt dann dem dran, dass ihr durch Gutes tun euch zu Gott hält. Dass das die Verbindung bleibt, dass das das Zeichen ist und das Zeugnis ist. Hier haben wir noch, deswegen werden wir das jetzt nicht ansprechen, weil das, denke ich, einfach auch zu wichtiges Thema ist, Verse 17 und 18. Es geht um das Gericht. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Vielleicht sollten wir uns doch dazu Zeit nehmen, über die Gerichte mehr zu erfahren in der nächsten Stunde. Denn das Wort Gericht ist immer das Gleiche. Aber die Gerichte der Bibel sind sehr unterschiedlich in ihrem Inhalt, in der Zeit, wenn sie stattfinden werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das hier nicht durcheinander bringen, welches Gericht hier gemeint ist. Aber nur ein Gedanken, Auch hier ist ja immer noch das große Wort an die geprüfte Gemeinde, an die geprüfte Glieder seines Leibes. Und was hier ermutigend ist, glaube ich, dass er sagen will, wenn ihr jetzt euch diesem Gericht Gottes stellt, dass so eine Prüfung, so wie er sagt, dass euch zur Prüfung geschieht, wenn ihr euch dem stellt, dann ist ja das auch ein Vorbote für die Weltmenschen, dass sie sagen und sehen, wenn das schon bei Christen so ist, dass Gott denen sowas auferlegt, was wird dann mit mir sein, der ich mich ja um Gott überhaupt nicht kümmere? Das ist der Gedanke hier. Wir würden in der Logik vielleicht sagen, sowas funktioniert so wahrscheinlich selten. Lass uns das dem Heiligen Geist überlassen. Er ermutigt uns und sagt, nehmt's auf euch, seid bereit, Gottes Gericht sichtbar werden zu lassen, damit die, die dem Evangelium nicht gehorchen, noch mehr von der Ehrfurcht und von dem noch ausstehenden Gericht Gottes sichtbar erfahren und wissen können. Das ist so, was Petrus hier als Ermutigung für die Geprüfte sagt. Das ist nicht nur deine Sache. Du bist jetzt ein Zeuge davon an meinem Leib, dass es Gericht gibt. Und dieses Gericht ist nicht zur Verurteilung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über die Gerichte hier im größeren Rahmen das auch beleuchten. Ja, so in der Zusammenfassung zu unserem Gebet. Es ist ein ermutigendes Wort an die Geprüfte. Geliebte, hat er geschrieben, das sollen sie wissen. Es ist nichts Fremdes. Es ist das, was zum Christenleben gehört. Wir wollen uns hier nicht entmutigen lassen. Und mit dem Gutes tun, in dem Guten nicht nachgeben. Denn das ist das Zeichen davon, dass wir unserem Schöpfer unsere Seelen anvertrauen. Denn wenn wir das aufgeben, das ist ein Zeichen davon, dass Bitterkeit in unserem Herzen ist. Amen.